Liebe Geschwister, Gott hat seit Jahrhunderten, ja, seit Jahrtausenden ganz zielstrebig und bewusst sein Ziel verfolgt. Gott hat am Ende der Menschheit eine große, gewaltige Sache vor. Wer seine Bibel kennt und wer sie regelmäßig liest, der weiß um diese Dinge. Dieses Ziel, das sich Gott vorgesetzt hat, wird ganz gewiss erreicht werden. Um dieses Ziel zu erreichen und um die Sache, die er sich vorgenommen hat, ausführen zu können, hat er viele Knechte berufen, die ihm dienen. Und dieser große Werkmeister, der Heilige Geist, hat vom ersten Schöpfungstag an in wunderbarer Weise auf das große Ziel Gottes hingearbeitet. Ich will mit Gottes Hilfe heute Abend versuchen, dieses Ziel und diese große Heilsveranstaltung Gottes in der Bildersprache des Neuen Testamentes zu erläutern. Der Heiland hat viele Beispiele und Gleichnisse gebraucht, um das Reich Gottes zu erklären. Lasst mich dazu aus Matthäus Kapitel 22 ein Gleichnis lesen, und zwar Vers 1 bis 14. Da heißt es: Jesus nahm von Neuem das Wort zu Gleichnisreden und sprach zu ihnen: Das Himmelreich gleicht einem Könige, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Er sandte seine Knechte aus, um die schon geladenen Gäste zur Hochzeit zu bitten. Aber sie hatten keine Lust zu kommen. Da sandte er nochmals andere Knechte mit dem Auftrag: Sagt den geladenen Gästen, mein Hochzeitsmahl ist nun fertig, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet. Alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Doch ohne diese Botschaft zu beachten, gingen die einen von den Gästen auf dem Acker oder beim Handel nach ihren täglichen Geschäften nach. Die anderen aber ergriffen des Königs Knechte, höhnten sie, ja brachten sie ums Leben. Da ward der König zornig. Er sandte seine Heere aus, die brachten diese Mörder um und verbrannten ihre Stadt. Da sprach er zu seinen Knechten: Das Hochzeitsmahl ist fertig, doch die geladenen Gäste waren nicht wert, daran teilzunehmen. So geht hin vor die Stadt hinaus, dorthin, wo die Feldwege beginnen, und alle, die ihr findet, ladet zur Hochzeit. Die Knechte gingen aus auf die Landstraßen, und alle, die sie fanden, führten sie herbei, böse sowohl wie gute. Und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Nun trat der König ein, um sich die Gäste anzusehen. Da nahm er einen wahr, der trug kein Hochzeitskleid. Und er sprach zu ihm: Mein Freund, wie hast du Einlass finden können ohne Hochzeitskleid? Er aber schwieg. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihn an Händen und Füßen und werft ihn in die Finsternis hinaus. Dort wird lautes Klagen und Zähneknirschen sein. Denn viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt. Liebe Geschwister, liebe Freunde, lasst mich gleich einmal von vorneweg erklären, dass dieses Gleichnis aus zwei Teilen besteht. Der erste Teil dieses Gleichnisses bezieht sich auf die Juden. Der zweite Teil dieses Gleichnisses bezieht sich aufs Evangeliumszeitalter des Neuen Testamentes und bezieht sich auf die Christen, die aus den Heiden durch das Evangelium herausgerufen werden. Wenn ich mir erlaube, dies Gleichnis in zwei Teile aufzuteilen, dann will ich damit nicht so vorgehen, wie ich das da und dort in der christlichen Welt schon gesagt habe oder gehört habe. Da gab's Leute, die sagten, ja, das geht uns nichts an. Das gilt den Juden. Nicht so, dass ich jetzt die Bibel auseinanderreißen möchte. Nicht so, wie mir einmal einer gesagt hat, die Briefe des Petrus, die gehen uns nichts an. Nur die paulinischen Briefe, so hat man mir erklärt, seien für uns Heidenchristen gültig. Da sage ich, nein. Für mich ist die ganze Bibel von Anfang bis zum Ende als ein wunderbares, einziges, zusammenhängendes Wort Gottes. Und ich kann aus dem Alten Testament wunderbare Wahrheiten erkennen. Ich kann aus dem Neuen Testament so sehr viel lernen. Die Bibel gehört zusammen. Ja, ich habe sogar jung bekehrten Menschen empfohlen und gesagt, wenn ihr das Neue Testament richtig verstehen wollt, dann müsst ihr das Alte Testament einige Mal gelesen haben. Wenn ihr das Alte Testament richtig verstehen wollt, dann müsst ihr das Neue Testament einige Male gelesen haben, weil beides ineinander greift und weil eins aus dem anderen herauskommt. Ihr werdet gleich sehen, wenn ich jetzt einmal die erste Hälfte dieses Gleichnisses erläutere, wie viel wir doch daraus lernen können. Nun, der Herr Jesus vergleicht das Himmelreich, nicht irgendetwas. Das Himmelreich ist gleich einem Könige, der seinem Sohn die Hochzeit zurichtete. Nun, weil eine Hochzeit zur Zeit Jesu Christi ganz anders verlief als eine Hochzeit in unserer Zeit, müsst ihr mir gestatten und erlauben heute Abend, dass ich versuche, euch einmal eine Hochzeit zu erklären, wie sie wohl zur Zeit Jesu Christi gewesen sein mag. Ich denke ziemlich ähnlich mit der Hochzeit, die es vor einigen Jahren in dem Dorf gegeben hat, in dem ich meine Kindheit verbracht habe. Ich bin in einem Dorf geboren und aufgewachsen, das ziemlich weit von der großen Landstraße weg war. Und in unserem Dorf hat es nicht viele Autos zu sehen gegeben, wo ich so 4, 5, 6 Jahre alt war. Wenn es im Tag vielleicht 2 oder 3 Autos gab, na, dann war das schon eine Sensation. Und immer wenn das so ein Auto durch unser Dorf fuhr, dann gab es ein großes Hallo unter uns jungen Leute. Wir haben uns doch darüber gefreut. Wer freut sich heute schon über ein fahrendes Auto, nicht wahr? Wo so viele Tausende, ja Zehntausende, Hunderttausende Autos gibt. Es hat auch meistens dann ordentlich gestaubt im ganzen Dorf. Aber das hat nichts gemacht, wenn wir tüchtig eingenebelt worden sind. Wir hatten wieder ein Auto gesehen. Nun, in diesem Dorf gab es auch eigenartige Sitten und Gebräuche. Die Leute, die dachten dort ein klein wenig schablonenhaft. Da war Jahrhunderte altes Gedankengut, das hatte man aufbewahrt. Und wehe, wenn da einer aus der Reihe getanzt hat. Nicht, dass ihr denkt, ich möchte die alte Zeit verteufeln, deshalb sage ich das nicht. Das hatte auch sein Gutes. Manches ist gut, dass es weggekommen ist, und für manches, was es früher gegeben hat, ist es schade, dass es heute eben anders ist. Nun, in diesem Dorf gab es also Hochzeiten. Und die Hochzeiten waren damals anders als heute. Ich habe auch dieses Jahr wieder eine ganze Reihe junger Leute getraut. Warum soll man die jungen Leute aufhalten, wenn sie unbedingt in ihr Glück hineinrennen wollen? Nicht wahr? Wie geht's denn nun so zu? Entschuldigt, wenn ich heute Abend einmal ganz natürlich werde. Wenn ich einmal in ganz menschlicher Weise zu euch spreche. Wie geht's denn heute so zu auf einer Hochzeit? Naja, meistens am Freitag zum Standesbeamten, damit dem bürgerlichen Gesetz Genüge getan wird. Und wenn man dann beim Bestandesbeamten gewesen ist und man ist Christ, ja, dann möchte man doch ganz selbstverständlich auch einen christlichen Segen für diesen Ehebund. Und dann kommt man samstags in die Kirche oder in die Gemeinschaft oder in die Freikirche, wo man eben gerade so hingehört. Und da ist ein Prediger oder ein Pfarrer und er wird darum gebeten, diese Leute nun auch noch kirchlich oder christlich zu trauen und sie im Namen Jesu zu segnen. Meistens geht man dann nach der Trauung noch zum Fotograf, um diesen wichtigen Augenblick im Leben festzuhalten. Und dann geht man zu seinen Hochzeitsgästen und je nachdem, was es für eine Hochzeit ist, geht es dann fröhlich oder weniger fröhlich zu, denn es ist ja Hochzeit, Höhepunkt im Leben. Und dann ist meistens die Hochzeit zu Ende, dann viele haben dann ihre Flitterwochen, machen noch eine Reise dahin. Aber so war es in dem Dorf, in dem ich meine Kindheit verbracht habe, nicht. Da hat eine Hochzeit etwas länger gedauert. Also, ich möchte sagen, schon mindestens 3 Tage. Manche Hochzeiten, ich kann mich erinnern, die dauerten sogar eine Woche. Und wenn ihr euch zurückerinnern könnt an den Schah von Persien oder so, da gab es Hochzeiten, die gingen sogar einige Wochen lang. Warum? Es war dort Sitte und Gebrauch bei uns im Dorf, dass man zu einem Hochzeitsfest das Beste, was es gegeben hat, servieren musste. Und so ein Hochzeitsfest wurde schon viele Wochen, viele Monate vorher zubereitet. Es wäre furchtbar gewesen für einen Mann, der seinem Sohn oder seiner Tochter eine Hochzeit gab, wenn er dann diesem Tage irgendwie knickerig gewesen wäre oder geizig wäre. Man hätte, wer weiß, wie lange darüber geredet, wenn er nicht da sein Möglichstes getan hätte. Wisst ihr, warum das so war? Man hat eben bei uns im Dorf meistens nur einmal im Leben Hochzeit gehabt. Deshalb wurde das so sehr bewertet. Heute soll es ja Leute geben, die machen 4-mal Hochzeit, nicht wahr? Im Leben. Bitte, das soll keine Abwertung sein. Ich weiß, es gibt Fälle. Und wenn jemandes Partner nicht mehr lebt, da sagt die Bibel ganz deutlich, ein solcher Bruder oder solch eine Schwester ist in solch einem Falle nicht gebunden, wieder zu heiraten. Aber ihr wisst, wie das in der Welt so vor sich geht. Weil es eben nur einmal Hochzeit im Leben gegeben hat, deshalb hat man sein Möglichstes da getan. Man ging da auch eigenartig vor. Man hat schon viele Wochen vorher einen aus der Familie bestimmt, der musste zu all denen hingehen, die zur Hochzeit geladen worden sind. Und er musste erklären, am so und so vielten um diese Uhrzeit findet die Hochzeit unseres Verwandten statt. Und ihr seid dazu herzlich eingeladen. Wenn da jemand übersehen wurde, das gab böses Blut. Also halten wir das einmal fest. Wenn jemand übersehen wurde, das war nicht gut. Das hat manches Mal, ich möchte sagen, Beleidigungen gegeben, Kränkungen gegeben, die wer weiß wie lange nachgetragen wurden. Auf der anderen Seite, wenn jemand eingeladen wurde und er hatte eine fadenscheinige Ausrede und kam nicht zur Hochzeit, das hat auch tiefe Kränkung gegeben. Wir sollten diese Sitten und Gebräuche, diese alten, auch wenn sie überholt sind, doch ein klein wenig berücksichtigen, um das zu verstehen, was uns der Heiland hier in diesem herrlichen Gleichnis erklären und sagen möchte. Ich hatte schon angedeutet, dass der Vater im Himmel einen wunderbaren Plan hat und dass das Reich Gottes begriffsmäßig zusammengefasst werden kann, gerade mit diesem Gleichnis. Gott möchte seinem Sohn Jesus Christus einen wunderbaren Tag bereiten. Der schönste Tag, Das Herrlichste für den Heiland wird sein, wenn er seine Braut heimholen wird in die himmlische Welt. Und ich bin überzeugt davon, liebe Geschwister, dass Gott seit Jahrhunderten schon dabei ist, dieses wunderbare Fest vorzubereiten. Das wird ein so gewaltiges, herrliches Fest sein, wie wir auf dieser Erde noch keins gehabt haben. Mein Hochzeitstag war ein wunderschöner Tag. Einer der schönsten Tage in meinem Leben. Ich als Bräutigam habe mir die Freiheit herausgenommen und habe gesagt, an meinem Hochzeitstag, an dem Tag, der den Höhepunkt in meinem Leben bildet, bestimme ich, dass es keinen Alkohol gibt. Da muss etwas anders dargeboten werden. Und ich kann euch sagen, das war so schön, so herrlich. Das war nicht langweilig. Und obwohl es keinen Wein gegeben hat, haben ungläubige Verwandte gesagt, da waren es etwa 80 oder 85 Leute beieinander, die haben gesagt, ja, das hätten wir nicht gedacht, dass eine fromme Hochzeit so schön sein kann. Ich hatte nicht mit Geld gespart, ich war nicht geizig, ich habe gesagt, gut, es gibt keinen Wein, aber ich möchte das Beste, was ich habe, das möchte ich meinen Gästen geben. Es wurden Gedichte hergesagt, es wurden auch so zwei, drei Spiele, nicht zur Unterhaltung, mit tiefer biblischer Bedeutung wurden aufgeführt. Man ist so richtig zum Nachdenken gezwungen worden. Es war nicht langweilig, es war nicht schwerfällig, es war fröhlich und doch zuchtvoll. Also ein wunderbarer Tag. Aber so schön mein Hochzeitstag auch gewesen ist, ich glaube, die Hochzeit des Lammes wird noch viel, viel schöner sein. So am Ende zu der Offenbarung, da steht geschrieben, selig ist der zum Abendmahl, die revidierte Übersetzung hat eine Fußnote, und da steht als Erklärung unten dabei, Hochzeitsmahl. Selig ist, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen ist. Nun hatte Gott seit Jahrhunderten auf ein wunderbares Fest sich vorbereitet. Er sagt, mein Mastvieh ist geschlachtet. Kommt, es ist alles bereit. Und er sandte seine Knechte aus, um die schon, so heißt es hier in der Übersetzung, schon geladenen Gäste zur Hochzeit zu bitten. Nun lasst mich etwas sagen, liebe Geschwister. Obwohl Gott alles so wunderbar bereitet hat, obwohl die geladenen Gäste wussten, dass sie zur Hochzeit geladen waren, obwohl die Tische des Herrn so voll waren, erlaubt mir doch heute Abend einmal, dass ich das jetzt ganz in menschlicher Weise erkläre. Ich glaube, dass die Tischplatte im Hochzeitssaal des Himmels sich geradezu durchbiegen wird. So wunderbare, herrliche Paradiesesfrüchte wird es da geben. Es soll Biologen schon vor einigen Jahren gelungen sein, mit Hilfe von keimfreier Erde und gewissen Experimenten eine Erdbeere heranzubilden, die so groß wurde wie der Kopf eines kleinen Kindes. Das kann man nur in Einzelfällen machen, weil das zu umständlich, zu zeitraubend und viel zu teuer ist. Aber wenn der Fluch irgendwie aus der Erde herausgenommen werden kann, dann wäre diese alte Erde auch heute noch in der Lage, unwahrscheinlich herrliche Früchte hervorzubringen. Und die Hochzeit des Lammes, oh Lob und Dank, die findet nicht hier auf der alten Erde statt, sondern in der Himmelswelt. Da ist kein Fluch. Ich sage dir, die Tischplatte im Hochzeitssaal, die wird sich durchbiegen, so viele herrliche Himmelsgüter werden darauf sein. Oh, wie sehn ich mich danach, daran teilzunehmen. Obwohl Gott alles bereitet hat, taten diese Leute etwas ganz Schreckliches. Wir wollen aus dem Alten Testament lernen. Er sandte seine Heere aus und sagt, bitte kommt, es ist alles bereit. Und was tun diese Leute? Erlaubt mir, dass ich jetzt einen Vergleich anstelle, gerade hier an diesem Platz. Es gibt Menschen in unserer Zeit, die haben die Ehe gebrochen. Sie haben vielleicht einen Mann, seiner Frau, rigoros die inneren Gefühle zertreten. Sie haben die Seele ihrer eigenen Frau derart gequält und gefoltert mit ihrem Ehebruch, dass ich sagen muss, eine schreckliche Schuld und schreckliche Sünde. Ich habe Frauen kennengelernt, die haben es fertiggebracht, die sind einfach ihrem Mann davongelaufen und ihren eigenen Kindern, nur um der Lust des Leibes zu frönen. Eine schreckliche Schuld und schreckliche Sünde. Ich habe jähzornige Leute kennengelernt, wenn die gereizt wurden, ich kann dir sagen, die hatten die Hölle in sich und haben ihre Umgebung zu einer furchtbaren Hölle gemacht. Ich habe junge Leute kennengelernt in den letzten Jahren, die sind dem Rauschgift verfallen. Ich habe erlebt, wie junge Leute mit 20 bis 25 Jahren ein zerstörtes vegetatives Nervensystem hatten, nicht mehr in der Lage waren, die kleinste Verantwortung zu tragen. So sehr sind sie von der Sünde geschädigt und ruiniert. Ich muss euch sagen, Ehebruch ist eine schreckliche Sünde. Rauschgift ist ein furchtbares Gift aus der Hölle. Ich habe Leute kennengelernt, die waren derartig in Zaubereisünden verstrickt und gebunden. Sie waren in einem Netz des Satans und sind aus eigener Kraft nicht herausgekommen. Zaubereisünden werden in der Bibel als Gräuelsünden bezeichnet. Ich habe Leute kennengelernt, die haben im Krieg gemordet. Ich hatte einen Mann in der Seelsorge, der war mitschuldig geworden am Tod von 23 Juden. Fast jede Nacht ist er im Traum gequält und belästigt worden durch diese furchtbare, grausame Erinnerung, in die er in der braunen Zeit einfach mit hineingezogen worden ist. Mord ist etwas Entsetzliches. Ich habe Frauen kennengelernt in unserer Zeit, die haben sich aus gewissen Notsituationen heraus keinen anderen Ausweg mehr gewusst und haben keimendes Leben in ihrem eigenen Leibe getötet. Noch nicht lange erst war eine Frau, die sagte zu mir, Bruder Wegner, ich bin seelisch angeknackst. Ich würde es nie wieder tun. Und heute sind es Millionen Frauen hier auf dieser Erde, die fast in gewissensloser Weise, bitte versteht mich richtig, ich weiß, es gibt akute Probleme, verstehe ich alles. Ich will ja Seelsorger sein, ich bin ja nicht hier, um zu verdammen, ich zeichne diese Probleme ja nur auf. Aber es gibt Leute heute, die in leichtfertiger Weise ihr Gewissen belasten und mit einem Brandmal im Gewissen in die Ewigkeit gehen. Alle diese Sünden, die ich jetzt dazwischen hinein aufgezählt habe, sind sehr, sehr schrecklich. Aber liebe Geschwister, es gibt eine Sünde, die wiegt mindestens so viel wie die anderen, die ich aufgezählt habe. Weißt du welche? Wenn Gott sich um einen Menschen so viel Mühe macht, wenn Gott sich um einen Menschen verausgabt und sein Bestes hergibt. Und wenn Gott einen Menschen ruft und bittet, komm, es ist alles bereit. Und wenn dieser Mensch es fertig bringt, egal aus welchen Gründen heraus, Gott die kalte Schulter zu zeigen und Nein zu sagen. Darf ich dir, lieber Zuhörer, heute Abend die Pistole auf die Brust setzen? Du bist eingeladen zum schönsten aller Feste. Zu einem Fest, an dem Gott Jahrhunderte gearbeitet hat. Meine Aufgabe ist nichts anderes, als ein Einlader des Himmels zu sein. Und ich bitte dich im Namen Jesu, gib heute Abend dein Ja. Wenn du einen Ehebruch begangen hast, das ist sehr schlimm. Wenn du einen Mord auf dein Gewissen geladen hast, das ist eine furchtbare Sache. Wenn du in Rauschgift verstrickt bist, hast du deine Seele entsetzlich geschädigt. Wenn du Ehe gebrochen hast oder was du auch getan hast, ist eine furchtbare Sünde. Aber viel, viel schlimmer ist es, wenn du die Einladung deines Gottes ausschlägst. Das ist sehr, sehr ernst. Schaut, die Knechte wurden ausgesandt. Gott sagt, es ist soweit, kommt. Und was tun sie? Sie missachten diese Einladung. Und dann tun sie noch etwas ganz Entsetzliches. Sie gehen her und vergreifen sich an den Knechten und Boten des Herrn. Lasst mich eins dazu sagen. Ein Bote Jesu Christi muss zwar bereit sein zu leiden, und ein wahrer Bote Jesu Christi wird leiden hier auf dieser Erde. Aber lass dir das eine sagen. Gott sieht's. Und man kann den Herrn nicht mehr erzürnen, als wenn man seine Einladung abschlägt und sich an den Boten des lebendigen Gottes vergreift. Wie hat Gott reagiert auf diese schreckliche Schuld, auf diese Ablehnung? Und auf die Sünde, dass sie sich vergriffen haben an seinen Knechten. Er sandte seine Heere aus, brachte diese Mörder um und zündete die Stadt an. Weißt du, wie die erste Hälfte in der Heilsgeschichte des lebendigen Gottes geendet hat? Könnt ihr euch noch daran erinnern, was ich am Anfang gesagt habe, liebe Geschwister, dass Gott einen Plan ganz zielbewusst verfolgt durch die gesamte Menschheit und dass Gott auf einen wunderbaren Punkt hinarbeitet. Das ist die Hochzeit des Lammes. Wie hat Gott reagiert auf die Ablehnung? Ich sagte, die Stadt wurde zerstört, Jerusalem wurde zerstört, es gab furchtbar viele Tote in Jerusalem, Judäa wurde den Juden verboten. So reagierte Gott darauf, dass man sein Angebot abgelehnt hat. Aber Gott sei Dank gibt es einen zweiten Teil in dieser Heilsgeschichte Gottes. Das Heilszeitalter des Evangeliums. Gott sagt, es ist zwar alles bereit, aber die geladenen Gäste waren es nicht wert. Und weil jetzt alles bereit ist, schickt er seine Knechte hinaus an die Hecken und an die Zäune mit einem ganz interessanten Auftrag. Ich bitte, dass wir den genau beachten. Ich werde mich nachher mich noch darauf beziehen. Er sagt, geht hinaus und bringt herein, na wen? Wen ihr findet, gute und böse. Hörst du das? Wir leben jetzt im Heilszeitalter der Gnade. Gott hat den Auftrag seinen Knechten gegeben, geht hinaus und bringt herein, wen ihr findet. Fragt nicht die Leute, ob sie Ehebrecher, ob sie Diebe, ob sie Mörder sind, ob sie Rauschgift genommen haben oder ob sie okkult belastet sind. Bringt herein, wen ihr findet. So wie du bist, so darfst du kommen und wirst gnädig angenommen. Hör, ich möchte dir sagen, wenn deine Sünde gleich blutrot wäre, sie soll doch so weiß werden wie der Schnee. Was du auch hast in deinem Leben, ob Jugendsünden, ob du mehrfacher Mörder bist, du bist wirklich von Gott her eingeladen und ich bitte dich, heute Abend im Namen Jesu, komm. Und doch, wenn ich das alles so lese, wie die Knechte sich in Bewegung setzen und wie sie hingehen und überall einladen und wie alle Tische voll werden und wie der König dann hineingeht in den Hochzeitssaal, die Gäste zu besehen und findet all da einen, der hat kein hochzeitliches Kleid an, und dann staune ich, dass Gott, der doch vorher so barmherzig und gütig gewesen ist und gesagt hat, bringt herein, wen ihr findet, macht keine Ausnahme, dass dieser Gott nun auf einmal so hart wird. Ich sagte schon, dieser zweite Teil ist unser Zeitalter, in dem die Knechte Gottes ausgehen und den Befehl Jesu ausführen. Also müssen wir ihn sehr beachten. Ich war fast erschüttert. Ganz ehrlich gesagt, ich war ein klein wenig ungehalten innerlich. Ich habe gesagt, ich kann Gott da in diesem Punkt nicht verstehen. Auf der einen Seite bittet er alle hereinzukommen, auf der anderen Seite findet er einen all da, der hat kein hochzeitliches Kleid an, und fragt ihn, wie bist du hereingekommen? Er aber verstummte, und dann dieses schrecklich harte Urteil. Er sagt, bindet ihn an Händen und Füßen und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis, da wird lautes Wehklagen und Zähneklappen sein. Wie sollen wir das auf einen Nenner bringen? Könnt ihr mir das sagen? Ich glaube, wir müssen hier wieder einige Sitten und Gebräuche berücksichtigen. Lasst mich sie erklären. Ich bin in den letzten Monaten zu den Fußwaschern übergegangen. Aber jetzt lasst mich bitte ausreden. Jetzt habe ich wieder ein heißes Eisen angepackt. Ich weiß es. Ich bin zu den Fußwaschern übergegangen, aber zu den richtigen Fußwaschern. Lasst mich das in aller Ruhe erklären. Ich komme in Gemeinden im Osten, auch hier in Deutschland, die pflegen in der Gemeinde als Gemeinschaft, sich gegenseitig die Füße zu waschen. Es geht ordentlich zu, ich kann nichts dagegen sagen. Brüder waschen Brüdern die Füße und Schwestern waschen Schwestern die Füße. Sie meinen, aus Gewissensgründen, das tun zu müssen, denn der Herr Jesus hat ja den Jüngern auch die Füße gewaschen. Na und was hat er dazu gesagt? Wie ich euch getan habe, so sollt ihr also auch tun. Jetzt gehen diese Leute her und tun's. Gleich von vornherein erklärt, liebe Geschwister, ich habe heute Abend nicht die Absicht zu entscheiden, ob das richtig ist oder ob das nicht richtig ist. Ich überlasse es dir und deinem Gewissen, ob du das praktizierst oder ob du es nicht praktizierst. Aber ein Gesetz wollen wir nicht daraus machen. Ich will euch aber erklären, wie eine richtige Fußwaschung aussieht. Ich musste mal kürzlich in einer Fußwaschunggemeinde sagen, schön und gut, wenn ihr euch gegenseitig die Füße wäscht. Wenn ihr es aus Gewissensgründen tut, ich kann nicht gegen euch sein. Es sind meine Brüder, sie glauben an den Heiland. Sie haben den Heiland als ihren Erlöser angenommen. Warum soll ich gegen sie zanken und streiten? Nur wie ihr das macht, ist es nicht richtig. Ja, wieso, Bruder Wegner? Ich mache die Beobachtung, wenn ihr Fußwaschung habt in der Gemeinde, dass eure lieben Leute vorher zu Hause ihre Füße erst einmal waschen oder baden, nicht wahr? Denn man kann es ja seinem Bruder, seiner Schwester nicht zumuten, nicht wahr? Ihr wisst ja, wegen der Nase und so weiter, davor ihm die Schuhe und die Socken auszuziehen und ihm diesen Dienst der Erniedrigung zuzumuten und dann noch ungewaschene Füße. Bitte, wo bleibt die Pietät? Wo bleibt die Hygiene? Also das geht ja nun wirklich nicht. Aber genau um das ging es bei Jesus. Versteht ihr, man macht etwas nach, meint etwas nachmachen zu müssen und macht es dann doch nicht richtig nach. Es war Sitte zur Zeit Jesu Christi, wollen wir jetzt mal sehr darauf achten, dass jeder Gutsbesitzer, jeder Wohlhabende ein oder mehrere Sklaven gehabt hat. Was ist denn ein Sklave? Der Urtext heißt, wenn die Briefe Paulus beginnen, da lautet immer Paulus und Silas Apostel Jesu Christi. Im Urtext steht einige Mal geschrieben, Paulus und Silas, Sklaven Jesu Christi. Ja, was ist denn der Unterschied zwischen Sklave Jesu Christi und einem Knechte Jesu Christi? Schon ein kleiner Unterschied. Der Knechte hat immerhin Feierabend einmal, nicht wahr? Aber ein Sklave nach dem Alten Testament, der war seinem Herrn, bitte?
Hat keinen Willen.
Ja, war seinem Herrn gänzlich ausgeliefert. Ja, ich muss es in unserer modernen Welt sagen, bei uns sind gewisse Begriffe verloren gegangen. Der Jesus möchte nicht nur Knechte haben, sondern der möchte Sklaven haben, die nicht in formeller Weise Füße waschen, sondern den Dienst der Erniedrigung tun können. So hatte jeder Wohlhabende, jeder Gutsbesitzer Sklaven gehabt. Und die Aufgaben der Sklaven war es, wenn Gäste zu irgendeinem Feste eingeladen worden sind, in der Vorhalle zu stehen und dort den ankommenden Gästen die Sandale und die Schuhe auszuziehen. Und die waren sehr staubig und die waren sehr verschwitzt. Das war gar keine schöne Arbeit. Vergiss das nicht, ich hatte am Anfang doch gesagt, es gibt viele Prediger, Pfarrer und Missionare und Evangelisten. Die machen es den Leuten zu leicht, die Nachfolge Jesu. Und ich hatte auch gesagt, es gibt viele, die machen es den Leuten zu schwer. Die Vorhalle zum Hochzeitssaal ist die Gemeinde Jesu Christi hier auf dieser Erde. Ihr, eure Gemeinde hier, soll eine Vorhalle zum Himmel sein. Und hier in dieser Vorhalle, ihr Lieben, möchte der Herr Jesus nicht Knechte, sondern Sklaven Jesu Christi haben, die diesen niedrigen Dienst der Fußwaschung versehen. Wahre Seelsorge besteht darin, geistlich gesehen, ich sagte, ich bin zu den richtigen Fußwaschern gegangen, geistlich gesehen. Wenn es jemand äußerlich tut, ich zanke und streite mit niemand, ich bin auch kein Richter hier, ich habe hier keine Entscheidung zu fällen. Ich respektiere alles, was aus ehrlichem Gewissen herausgetan wird. Aber ich möchte die wahre Bedeutung der Fußwaschung hier richtig herausstellen. Ein Sklave Jesu. Bin ich ein Sklave Jesu hier in eurer Mitte? Dann musst du oder darfst du mit deinen schmutzigen Füßen kommen. Und ich muss mir Zeit nehmen. Ich muss mir Geduld nehmen. Ich muss mir so viel Liebe schenken und geben lassen, um dir diesen Dienst der Fußwaschung zu tun. Eins möchte ich dir sagen. Gott hat zwar gesagt, so wie du bist, so darfst du kommen. Und bringt sie alle herein. Und Gott hat auch gesagt, wenn eure Sünde gleich blutrot ist, so soll sie doch so weiß werden wie der Schnee. Aber mit deinem Straßenstaub und mit deinem Schweißgeruch sitzt du nicht an die königliche Tafel, das möchte ich dir sagen. Da nimmt es Gott sehr genau. Dazu haben wir die Vorhalle, die Gemeinde Jesu hier auf dieser Erde. Und dazu haben wir die Sklaven Jesu Christi, die diesen Dienst versehen. Bist du bereit, dir von einem Sklaven Jesu Christi, von einem wahren Boten des lebendigen Gottes, diesen Dienst, diesen geistlichen Dienst der Fußwaschung geschehen zu lassen? Ich bin nicht dafür, dass man Sünden öffentlich bekennt. Es gibt immer ungeheiligte Ohren in der Gemeinde Jesu. Weißt du, was dann geschieht und was dann passiert? Die bekannten Sünden werden aus der Gemeinde hinausgetragen. Und es gibt ganz unheilige, ungute Dinge gibt es. Ich bin nicht einmal dafür, dass einer seine Sünden einem schwachen Gläubigen bekennt. Er wird nicht fertig damit. Ich bin aber sehr dafür, dass man einem reifen, beauftragten Boten Jesu Christi bedingungslos vertrauen sollte und radikal und ganz offen sein sollte. Man sollte einem wahren Boten Jesu Christi seine Schuhe ausziehen vor ihm, seine Strümpfe, seine Socken ausziehen. Ziehe deine Schuhe aus, denn der Ort, darauf du stehst, ist heilig Land. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und mit Ehrfurcht vor ihn treten. Du darfst kommen, so wie du bist. Aber Gott hat Sklaven in der Vorhalle in seiner Gemeinde, die diesen Dienst auf Erden zu versehen haben. Ganz deutlich, ganz klar, unmissverständlich das Neue Testament. Wie wichtig ist also diese Arbeit, Geschwister? Nun gut, das war das eine. Aber in der Vorhalle ist noch etwas. Es war Sitte zur Zeit Jesu, dass jeder, der geladen wurde, seine eigenen verstaubten und verschwitzten Kleider von der Reise her ausziehen, ablegen musste. Und der Gastgeber hatte dafür zu sorgen, dass für jeden geladenen Gast ein, in dem Fall, Hochzeitskleid bereitstand. Auch eine Aufgabe der Boten Jesu. Wer sich heute nicht alles Missionar nennt, wer sich heute nicht alles Missionar nennt oder Evangelist nennt, wer sich heute nicht alles Hirte nennt, ohne die Aufgabe richtig zu erkennen, die Jesus ihm in der Vorhalle gegeben hat. Ich sage dir das eine, so wie du bist, so darfst du kommen. Was auch in deinem Leben geschehen sein mag. Wenn es noch so furchtbar ist, dass du es nicht aussprechen magst, wenn du bebst in der Erinnerung daran, du darfst kommen. Aber der König aller Könige, er wird sich seine Gäste genau besehen. Und er ging hinein, um seine Gäste zu besehen. Und diesen Augen, die sind wie Feuerflammen, ihr Lieben, denen entgeht gar nichts. Du musst dich nicht heilig machen. Du musst dich nicht perfekt machen. Gott verlangt nicht, dass du dich abquälst und abrackerst, um einen heiligen Menschen aus dir zu machen. Gott möchte, dass du in der Vorhalle diesen Dienst der Sklaven an dir geschehen lässt. Und von diesem Worte her dürfte es dir nicht schwer fallen, zu unterscheiden, wer sind die wahren Fußwascher. Wer bringt die schmutzigen Füße? Wer bringt den Straßenschmutz, den Weltstaub unter das Kreuz Jesu Christi? Wer ist es, der über arme Sünder das Blut Jesu anrufen kann? Wer sind die wahren Boten? Oh, möchte doch Gott in seine Vorhallen echte Boten schenken, damit sich der Hochzeitssaal füllt und es bald soweit ist. Du musst deine alten Kleider ausziehen. Er nahm mir die Lumpen der Sünde und gab mir ein schneeweißes Kleid. Ja, dass der Jesus alle meine Sünden genommen hat. Ein neues Kleid, das Heilskleid, das Kleid der Gerechtigkeit bekommen habe. Oh, wie gerne singe ich jetzt, ihr Lieben. Nichts kann ich vor Gott ja bringen, als nur dich, mein höchstes Gut. Jesus, es muss mir gelingen, durch dein heiliges, teures Blut. Die größte Gerechtigkeit ist mir erworben, da du bist am Stamme des Kreuzes gestorben. Da habe ich die Kleider des Heiles erlangt, worinnen mein Glaube in Ewigkeit prangt. Mit deinem alten Kleid kommst du nicht an die Tafel. Ohne das weiße Kleid, ohne die Gerechtigkeit Jesu, die er erworben hat, hast du keinen Platz am Hochzeitstisch. Und er sah all da einen, der hatte kein hochzeitlich Kleid an. Er geht sofort auf ihn zu. Der hat nichts hier verloren. Gott wird nicht dulden, dass jemand ohne das Heilskleid da ist. Und an der ganzen Frage merke ich das Fehlverhalten dieses Mannes. An der Frage des Königs merke ich, was dieser Mann versäumt hat. mein Freund, wie bist du da hereingekommen und hast doch kein hochzeitlich Kleid an? Na, wie mag er denn da wohl hereingegangen sein? Wahrscheinlich nicht zur Türe hineingegangen. Vielleicht ist er nicht durch die Vorhalle gegangen. Er hat sich den Dienst der Sklaven nicht gefallen lassen. Oder noch eine Möglichkeit, dass er den vornehmen Herrn gespielt hat. Gute Bildung, feine Umgangsformen, ein selbstbewusst auftretender Herr. Vielleicht haben sich sogar die Sklaven gescheut. Ah, der Mann hat so einen schönen Anzug. Der ist so angesehen. Es ist ein ehrenhafter Mann. Dem dürfen wir doch nicht sagen, er soll seine Schuhe ausziehen, er soll seine Socken heruntertun. Doch, wer du auch bist, wie du auch heißt, wenn du teilnehmen möchtest an der hochzeitlichen Tafel, musst du dir das gefallen lassen. Du musst dir das von einem einfachen Sklaven Jesu Christi, und wenn es ein einfacher Bauer ist, musst du dir sagen lassen, Schuhe runter, mein Lieben. Nicht mit Schweiß und Straßenstaub an die Hochzeitstafel. Wie bist du hereingekommen? Und dann der Befehl an seine Knechte, bindet ihn Hände und Füße. Werft ihn hinaus in die Finsternis, wo lautes Wehklagen und Zähneknirschen sein wird. Der Heiland ist da heute Abend. Er möchte, weißt, was er möchte, dass du reine Füße hast, dass es sauber wird in deinem Leben. Wie viel wird gemogelt in der Gemeinde Jesu? Wie viel wird versteckt und wie viel wird verborgen? Wer seine Missetat leugnet, na was ist denn mit dem? Er kennt ja die Bibelstelle. Dem wird's nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird, wollen wir das so respektieren? Wollen wir die Grundordnung des Neuen Testamentes erkennen? Oder wollen wir unsere eigene Frömmigkeit leben? Oder wollen wir auf das eingehen, was uns Gott zu sagen hat? Redet hier ein Mensch, jawohl, aber ich weiß, Gott steht hinter mir. Ich weiß, was ich zu predigen und zu sagen habe. Das sind nicht meine fixen Ideen. Das geht klar aus dem Worte Gottes heraus. Und du findest dieses Wort Gottes ganz gewiss wieder in der Ewigkeit. Denn wie sagt der Heiland? Ich werde ihn nicht richten. Aber das Wort, das er gehört hat, du, das steht wieder da in der Ewigkeit. Er verstummte, der hat gar nichts darauf gesagt. Keine Rechtfertigung. Vielleicht war es ein guter Vertreter. Ha, der konnte argumentieren. Aber vor dem König aller Könige, da hat er geschwiegen, da war es ganz aus. Er aber verstummte. Ich möchte dir das eine sagen. Aber Gott ist auch sozial perfekt. Da kommt nicht einer mit einem Maßanzug für über 1000 Mark und der andere, der hat nur einen für 120 Mark. Gott möchte keine Verstimmung an seinem Fest. Alle müssen ihre eigenen Anzüge und Kleider hergeben. Und jeder weiß, ich bin nur hier um des Kleides willen, um der Gerechtigkeit Jesu. Jeder weiß, ich bin um des Verdienstes Jesu willen hier. Da kann man nicht sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und große Taten getan? Nix. Kannst du gar nichts zur Geltung bringen. Keine Vorleistung, keine Eigenleistung. Ich hoffe doch, dass wir es verstehen. Nun, liebe Geschwister, noch eine Sache, die ich in ganz menschlicher Weise jetzt erkläre. Wenn ihr etwas als zu menschlich an mir empfindet, lasst es weg. Ich werde vor Gott stehen. Aber lasst es mich in menschlicher Weise sagen, ich habe ja Menschen vor mir. Und ich möchte, dass ihr es in menschlicher Weise versteht. Ich weiß nicht, ob es im Himmel Tischkärtchen geben wird. An der großen Tafel, von der Jesus gesagt hat, sie werden kommen von morgen, vom Abend, von Mittag und von Mitternacht. und werden mit Abraham, vergiss es nicht, das glaube ich, mit Abraham, Isaac und Jakob an einem Tische sitzen. Wer? Die, wo kommen werden von Osten und Westen und Süden und Norden. Alle, die durch die Boten und Knechte und Sklaven Jesu in die Vorhalle gerufen worden sind. Alle, die das Heilskleid angezogen haben. Alle, bei denen die Füße gewaschen worden sind. Sie werden mit Abraham, Isaac und Jakob an einem Tische sitzen. Eine Hochzeitsgesellschaft, wie du noch keine gesehen und keine erlebt hast. Du, das wird etwas Schönes, sage ich dir. Das wird etwas Herrliches, das wirst du kaum begreifen und verstehen können.
Singet von der ewigen Liebe Gottes, singt von Gnade und Barmherzigkeit. Singt von Städten ewiger Freude, Jesus hält sich schon bereit. Wenn wir einziehen im Himmel, welche Freude Wonne wird dort sein?
Dann wir
Jesus schauen und preisen. Denn bald wird er